ARD. Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und immer, wenn Sie es möchten, als Podcast. Hier sitzen Woche für Woche mir gegenüber außergewöhnliche, interessante Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, 8 Songs aus ihrem Leben herauszusuchen, die für eine Zeit stehen, für Erlebnisse stehen. Und da mein heutiger Gast ist, das erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
So wie Menschen in Liebesbeziehungen durchaus komische Stimmen und Namen füreinander entwickeln, sie nennen sich Pupsi, Bärchen und Pummelchen, so oder ähnlich verhält es sich in der Beziehung zwischen Hunden und Menschen. Falls sie einen besitzen, bei ihnen ist das natürlich anders. Aber ansonsten fallen gerne Sätze wie:
Ja, wer ist denn da? Wer ist denn da? Kommst du mal her? Kommst du jetzt? Kommst du jetzt mal her? So eine süße Maus.
Der gebürtige Duisburger Martin Rütter weiß das. So wie er eigentlich alles weiß, was jemals zwischen Hunden und Menschen verhandelt werden sollte. Erziehung, Futter, Fell, Welpenschule, Sofa, die ganze Palette. Lange schon moderiert Rütter seine eigenen Sendungen, schreibt Bestseller und bestreitet Bühnenprogramme, die extrem erfolgreich laufen. Und das, obwohl oder weil der 51-Jährige seinen Besucherinnen und Besuchern auf lustige, aber direkte Weise klar macht: Nicht dein Hund macht hier was falsch, Buddy. Das Problem liegt meistens bei dir selbst.
Martin, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, wir sollten vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die keine Hundefans sind und auch keine Hundebesitzer, versprechen, dass wir versuchen, da so ein Gleichgewicht reinzubringen. Und deswegen nenne doch jetzt mal 5 irgendwelche Themen, gesellschaftlich relevant oder auch nicht. Es kann sowas wie sein wie Tischtennis oder Dampfbad. Ich werde sie notieren und wir werden das einfach abarbeiten und zwischendurch immer einstreuen.
Also ich kann schon mal alle am Empfangsgerät beruhigen. Bei meinen Zuschauern ist es tatsächlich 50-50. Also ganz viele Menschen, die gar kein Tier haben, auch nicht mit einem leben wollen, kommen trotzdem in meine Bühnenshows. Also wir legen mal 5 Themen fest. Einmal würde ich nach wie vor total gerne über das Ahrtal reden.
Aber so, also ernst, so jetzt richtig, okay, gut.
Ja, ich kann auch alte Witze erzählen, aber ich finde das Ahrtal ein tolles Thema. Ich finde tatsächlich ein tolles Thema, Kinder haben, ja oder nein.
Okay.
Ja, du hast doch gesagt,
ich soll mich 5 sagen. Ja, ich habe gedacht, da kommt sowas wie dunkle Schokolade, Wasserball, Reisen nach Tunesien.
Lakritz?
Nee, da bist du im falschen Podcast. Das machen wir bei Toast Hawaii, mein Freund. Da reden wir über Essen.
Ja gut. Aber Lakritz ist nicht Essen im klassischen Sinne. Lakritz ist ein Suchtmittel.
Ja.
Gut, dann eben kein. Also ich sollte 5 Sachen nennen. Bereits die ersten beiden wurden kritisiert. Das dritte wird mir verboten. Dann können wir über Schmetterlingszucht reden.
Über Schmetterlingszucht? Ja, ich notiere es gerade. Ja. Gut.
Ja, dann warum in deutschen Sendungen, wenn es eine Panelshow ist, grundlegend eher eine Frau sitzen sollte und nicht mehr.
Ah, guck mal, okay, ja, eine Frau im Panelshow. Und auch noch sowas,
was... Maximal aber.
Ja, es gibt doch schon eine, ne? Und da würde ich jetzt sagen, noch ein Reservethema, noch so ein Joker, den man ziehen kann.
Nö.
Gut. Alles klar, du bestimmst was und wie, ich ordne mich dem unter.
Aber das stimmt ja schon nicht. Das stimmt ja schon nicht. Du bist bei mir an der völlig falschen Adresse. Du suggerierst es mir, aber hast mich ja schon direkt beim zweiten Halbsatz eingenordet. Das stimmt ja einfach nicht. Du suggerierst dem Menschen, du darfst es entscheiden, aber du darfst es nur entscheiden, wenn es in deine Richtung genehm ist.
Ich habe auf meinem Zettel stehen: Ahrtal, Kinder, Schmetterlingszucht, eine Frau pro Panel. So. Also mehr unterwerfen kann ich mich wirklich nicht. Welche Position würde ich in einem Rudel einnehmen?
Du? Ich meine, sagen wir mal so, es ist ja total klar, du bist ja nicht der, ist ja klar, dass du in der oberen Rangordnungsstruktur bist.
Danke.
Nee, das ist ganz klar. Aber ich glaube eher nicht, dass du diejenige bist, die sagst, ich will die Gruppe total anführen.
Nein.
weil du viel zu freiheitsliebend bist dafür. Und jemand, der vorne weg marschiert, der muss ja auch immer dafür sorgen, du bist schon jemand, du willst schon, dass es den Leuten gut geht um dich herum, aber du willst nicht für deren Glück verantwortlich sein. Und deshalb glaube ich, dass das so an Position 2 und 3 du dich sehr wohl fühlst.
Okay,
Habe ich ganz viel schlimmes Zeug geredet?
Nee, ich finde das super. Also tatsächlich ist, und das zeigt, dass du tatsächlich die Menschen im Grunde, du bist Hundetrainer, Hundecoach, Hunde alles, Hundeversteher heißt es ja oft. Oder manche sagen Flüsterer, ich weiß, du magst das Wort nicht. Aber du sagst auch verschiedentlich und seit über 20 Jahren, das Betriebssystem der Hunde ist in der Regel ganz in Ordnung. Es geht um die Menschen, denen man bestimmte Dinge einfach ganz klar nahebringen muss. Und deswegen musst du ein guter Psychologe sein. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, darin finde ich mich wieder. Es klingt natürlich auch irgendwie so ein bisschen schillernd und so und toll. Aber ich habe mir darüber, also gehen wir fast schon etwas in dieses eine Frauenthema rein, häufiger Gedanken gemacht, dass ich glaube, dass in so verantwortungsvollen Jobs, wenn es jetzt um Gleichberechtigung, auch in größeren Unternehmen, Frauen als Chefs und so weiter geht, dass ich weiß, dass viele Frauen durchaus sehr fähig sind dazu und dass ich auch ein paar Frauen kenne, die davor zurückgewichen sind. Mhm. Nicht, weil sie es sich nicht zutrauen oder weil sie die Angst haben, es nicht zu können, sondern weil sie sich sagen, ich bin viel zu freiheitsliebend. Denn in dem Moment, also ich bin nicht so machthungrig, dass ich sage, Hauptsache ich stehe an der Spitze, aber dafür verliere ich eben auch meine Zeit und meine Flexibilität.
Ja, total. Und diese Beschreibung, die ich gegeben habe, die war auch an gar keiner Stelle lobhudelnd gemeint. Mhm. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich hätte jemand bei mir gegenüber sitzen, der im Kopf hat, also ich möchte eigentlich immer gerne unsichtbar sein. Und ich bin wirklich happy damit, wenn ich irgendwo so hinten mitschwimme und keiner nimmt mich wahr. Hätte ich das genauso gesagt. Also ich habe jetzt nicht im Kopf schnell gekramt.
Nein, ich weiß.
Womit kann ich ihr schmeicheln? Aber wir kennen uns nicht gut, aber wir hatten ein Gespräch vor langer, langer Zeit, das mir noch sehr lange nachgegangen ist sozusagen. Mhm. Und wir hatten ein, zwei Themen und eins davon hat mich wirklich lang begleitet. Und deshalb, glaube ich, habe ich ein Gefühl für dich, so was Gespräch und dich als Mensch anbelangt. Und deshalb glaube ich eben, dass du nicht so gerne alle hinter dir herziehen willst.
Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, das hat viel damit zu tun, dass ich sehr gern allein Dinge tue und bedenke. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Teamplayer, aber ich so. Welche Position würdest du einnehmen? Was denkst du?
Ja, also wirklich mein schlimmes Schicksal ist tatsächlich, dass ich nur happy bin, wenn ich alles dazu beitragen kann, dass alle um mich herum glücklich sind. Also bei mir ist es wirklich so, ich kann unheimlich gut alleine sein und brauche auch viel Zeit für mich. Aber bevor ich mir die Zeit für mich nehme, habe ich mich 500 Mal rückversichert, dass es auch für alle okay ist, dass ich mich rausnehme. Und deshalb passiert das unglaublich selten.
Welche Position im Rudel wäre das?
Ja, ich muss immer vorne weglaufen. Immer. Immer, immer, immer. Ich habe also in jeder Gruppe, in der ich mich aufgehalten habe, ob das in der Schule war, ob das beim Fußball war, ob es beruflich war oder auch in Beziehungen war, ich habe immer das Gefühl, ich muss vorne weglaufen, aber gar nicht im Sinne von, ich bin immer gerne in der Position. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin und es entsteht am Tisch, da sind von mir aus 8 Menschen am Tisch, eine Sekunde Leerlauf.
Fühlst du dich vor, musst du rein.
Da habe ich Achterbahn im Kopf und denke, scheiße, jetzt muss ich dafür sorgen, dass das hier in Gang geht. Und weißt du, was dann passiert? Dann rede ich noch mehr als eh schon. Und am Ende gehen die Leute weg und sagen, ey, der kann nicht eine Sekunde seine Schnauze halten. Aha. Und ich hatte dieses Gefühl von, ich müsste das anleiern. Mhm. Deshalb habe ich privat unglaublich gerne Leute um mich herum, von denen ich weiß, für die muss ich nicht immer da sein. Die halten es auch aus, wenn ich mal nichts mache irgendwie. Und wenn mir Menschen begegnen, die ich so einschätze, dann sind die sehr anziehend für mich.
Okay. Wir steigen an mit deiner Musik, mit deiner ersten Musik. Jetzt muss ich mal gucken, was hier steht. Arthur, Kinder.
Ach, jetzt zieht das echt durch mit der Musik, ne?
Wie, was meinst du?
Ja, weil es ja doch hier und da ein bisschen schräg ist.
Was?
Also meine Playlist ist ja... Ja, okay.
Dann. Na Moment, Moment, Moment. Also du hörst leider zu meiner Bestürzung diese Sendung oder diesen Podcast offenbar nicht regelmäßig genug, um zu wissen, da gibt es auch ganz andere Kandidatinnen und Kandidaten. Also ich möchte jetzt mal den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern einen Vorgeschmack geben. ganz ehrlich, Jan Delay, super, war hier zu Gast, super Typ,
klar,
super
Musik. Gummiboot.
Wunder, dann das, dann Wenke Möhre, ganz genau. Udo Jürgens, Alicia Keys, Mark Ronson, Bruno Mars, Rio Reiser. Na gut, Marius Müller-Westernhagen, darüber können wir dann aber.
Es passt halt wenig zusammen. Und es geht,
ja, aber das, so ist das Leben, oder?
Genau.
Ja, c'est la vie. Wofür steht Jan Delay und seine Eule?
Also zweierlei Gründe. Zum einen, ich bin, in dem Lied ist ja beschrieben, dass nachts erst eigentlich der kreative Prozess losgeht. Und Nacht, wenn alle zur Ruhe kommen, dann taut die Eule quasi auf. Und darin kann ich mich wirklich sehr wiedererkennen. Also ich bin wirklich ein außerordentlicher Nachtmensch, kann das aber nicht leben. Ich kann das ja durch meinen Beruf und die Kinder und so ja nicht wirklich ausleben. Und deshalb bin ich auf Tour, also auch wenn ich auf Live-Tour bin, wirklich wie, ich habe dann manchmal so das Gefühl wie ein Fisch, der endlich im Wasser sein darf, weil der Rhythmus dann nach hinten verschoben wird. Das ist ein Thema. Und das zweite ist, mir ist Jan Delay vor ein paar Monaten das erste Mal begegnet.
Ach, der hat ja jetzt auch einen Hund.
Der hat auch einen Hund, aber das war nicht die Begegnung ausnahmsweise, sondern wir saßen bei 3 nach 9 nebeneinander.
Ja.
Und diese Begegnung fand ich so besonders, weil er kam so rein, ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, seine Musik und so weiter. Und er kam rein und er war so präsent, ohne präsent sein zu wollen. Also er kam eben nicht backstage und hat sofort mit Entourage die Korken knallen lassen, sondern er kam rein und er war sofort da und er war sehr interessiert an Menschen. Er war nicht nur auf sich fixiert. Und dann ging die Sendung los. Und er hat wirklich jedem Gast sehr zugehört. Und manchmal hat man das bei den Talkshows ja so, dass man Gäste hat, wo man denkt, der schläft jetzt 80 Minuten vor sich hin, haut seine 15 Minuten Promo raus und dann ist er wieder da. Und das war bei Jan Delay überhaupt nicht so. Der hat sehr zauberhaft aus seiner Kindheit und von seinen Eltern erzählt. Und genau in dem Moment, wo ich denke, boah, was für ein warmer Mensch eigentlich. So, jetzt kommt mein Auftritt. Und dann stand der auf oder hat er da einfach die Hütte abgerissen. Also der war innerhalb von einer Sekunde, hat er dieses Lied dann da halt vorgetragen und hat getanzt und war auch da bei sich. Der war nicht, das war nicht so, jetzt spule ich das ab, sondern ich fand das wirklich bewundernswert, wie stark der bei sich ist.
Alles dunkel, die Schokoladenseite mancher Stadt. Schönes Licht am Meer am Funke, nur eine kleine Eule ist noch wach. Sie genießt die leeren Straßen, alles so schön ruhig und so still. Ja, wenn mal die Spanken schlafen, kann man tun und lassen, was man will. Und immer wenn der Mond scheint, dann ist Showtime, dann ist Showtime.
Jan Delay, Eule, und noch sitzt hier Martin Rütter, auch jemand, der sehr in sich ruht, auch jemand, der sich sehr für Menschen interessiert, sogar in Talkshows. Ja, nur wenn du anfängst zu performen auf der Bühne, wenn du anfängst zu singen.
Nein, dann ist vorbei. Nein, um Gottes Willen.
Aber hast du mal ein Musikinstrument gelernt?
Ich habe mal, zum Leid meiner jüngsten Tochter, habe ich mal 5 Unterrichtsstunden Gitarre genommen, weil ich das unglaublich bewundere. Und ich fand das auch schön, aber es war eher für mich so ein lustiger Ausflug. Also ich bin wirklich total unmusikalisch.
Du gehörst ja mit Jahrgang 1970 zu der Generation, die schon auch realisieren musste, ja, dass man mit Gitarre, unter anderem vielleicht sogar an einem echten Lagerfeuer oder mit Klavier, je nachdem, auf was für Girls man stand oder auf was für Jungs man stand, Eindruck machen kann. Du bist eher, glaube ich, auf dem Fußballfeld gewesen.
Ja, also mit der Gitarre oder auch mit dem Klavier war man ganz weit vorn. Und ich habe das auch erlebt bei einem Kumpel von mir noch im Studentenwohnheim. Also wenn da gar nichts mehr ging, dann musste Alex die Gitarre rausholen. Ne? das war schon immer so.
Und was ging dann?
Ich meine, das war sowieso, das ist ganz lustig, weil wir immer noch befreundet sind und seine Frau inzwischen bei mir arbeitet. Und Alex war so wahnsinnig schön und ist es auch immer noch. Und da musste man sich nur so mit anstellen. Aber wenn der mal so keine Aufmerksamkeit bekam, dann kam die Gitarre und dann war das so ein bisschen wie, Ja, wie so ein Lockmittel, das kann man schlecht erklären.
Warte, mit anstellen, das bedeutet, dass da irgendwie immer ein bisschen was abgefallen ist. Auch
ja,
für
also sagen wir mal so, ich war ja als auch als Sportstudent jetzt nicht, ich war ja nie ein Jugendlicher oder ein junger Mann. Ich ging jetzt nicht durch eine Diskothek und Moses teilte das Meer und die Mädels fielen um, so war das ja nie bei mir. Sondern bei mir lief es ja immer über Sprache und immer über Quatsch erzählen und einfach ein lustiger Kerl sein. Und bei Alex, der Alex musste nicht sprechen. Der Alex war einfach da.
Ja, gut, es gibt ja Typen, Alex ist jetzt nicht gemeint, aber es gibt ja Typen, bei denen ist es dann auch ganz gut, wenn sie nicht sprechen. Ne? Das ist, wie gesagt, Alex ist damit das nicht
Schlimme,
gemeint.
Das ist das Schlimme. Leider kann er auch sprechen.
Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch gut. So, wir gucken jetzt mal hier auf dein Leben. Also, geboren in Duisburg-Homberg.
Ja, da aufgewachsen. Paar Meter davon entfernt geboren. Ja.
Was ist das für eine Gegend? Oder was war es für eine Gegend damals?
Es war damals einfach am linken Niederrhein eine, sag ich mal so nicht so Ruhrpott, wie man das von den Schimanski-Filmen kennt, aber genauso an der Grenze. Es war Zechenkoloniehäuser, also mein Opa stand ja noch dieser Generation, wo eben unter Tage gearbeitet wurde. Sehr bodenständige Region, die Nähe zu Holland. Man war also mit einer halben Stunde Autofahrt, konnte man Kaffee schmuggeln und Zigaretten. Beides für mich nicht interessant, aber als Kind wurde ich schon missbraucht zum Schmuggeln damals.
Nein.
Na klar, meine Oma und meine Tante sind immer rüber und wir mussten uns aber wirklich von oben bis unten vollstopfen mit dem Zeug.
Unter die Jacken oder?
Unter die Jacken und in alle, also überall, wo sowas
Platz
hat.
Aber er musste kein Rauschgift schlucken.
Das nicht.
Gut. Wer weiß, was du für Großeltern hattest.
Also eine sehr bodenständige Gegend, sag ich mal.
Oma Erna.
Erna, ja.
Ja, interessant, was Kaffee damals für einen Stellenwert hatte. Ich meine jetzt ja in den jüngeren Generationen, also mit Coffeeshops und oder Kaffeeläden und so weiter, ist ja aus Coffee to go auch so eine andere Art von Kult geworden. Aber damals war es irre teuer. Es gab diesen Chibo, war das Chibo-Mann oder Idushu? Das waren Idushu, so die zwei, die sich irgendwie so das Rennen lieferten. Es gab irre viel Werbung und man verschenkte tatsächlich auch so ein Paket Kaffee, ne? Ja. So als Wertschätzung.
Ja, total. Und man muss sich ja wirklich vorstellen, die haben sich die Mühe gemacht, 30 Kilometer oder 30 Minuten Autofahrt auf sich zu nehmen, um da ein paar Stangen Zigaretten und Kaffee da rauszuholen. Das ist ja völlig absurd natürlich.
So, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen?
Eigentlich immer. Also ich war schon als wirklich ganz, ganz kleiner Junge fasziniert von einem Fußball oder von einem Ball im Allgemeinen. Also ich habe wirklich schon als kleiner Junge Bälle mit ins Bett genommen.
Hattest du eine Schräge in deinem Zimmer?
Nee, ich hatte keine Schräge in meinem Zimmer, weil...
Du musst ein Erdgeschosszimmer gehabt haben.
Nee, habe ich nicht gehabt.
Auch nicht.
Das ist jetzt halt, aber wieso?
Ich denke, weil du irgendwann mal rausgegangen bist. Warum denke ich das oder verwechsle ich das gerade? Ich glaube, du bist... Nee, ich verwechsle das mit dem Gast, mit dem ich gestern gesprochen habe.
Wer war der Gast?
Der ist nachts über den Friedhof gegangen und hat Texte rezitiert. Darf ich jetzt bin ich zu nah. Das passiert mir wirklich so gut.
Ich weiß, ich bin nur einer von vielen für dich.
Nein, aber manchmal geht das so ratzefatz und du gehst nicht nachts über Friedhöfe, oder?
Absolut nicht.
Noch nie?
Nein.
Und wenn du damals in so ein Mädchen verliebt gewesen wärst, wärst du dann über so einen Friedhof gegangen nachts?
Ja, für das erste Mal, wo ich so wirklich verliebt war, also für die hätte ich jemanden ausgebuddelt auf dem Friedhof, na klar.
War das richtig eine große Liebe, offenbar?
Total. Also wirklich total. Also sie lebt inzwischen auf Ibiza. Und ich war so verliebt, das kann man sich kaum vorstellen. Also ich habe eine sehr schwierige Schulkarriere. Ich bin in der 8. Klasse das erste Mal sitzen geblieben. Und als ich sitzen geblieben bin, wusste ich, jetzt kann ich, wenn ich beim Direktor ein bisschen quengel, in ihre Klasse.
Oh.
Und das war wirklich, sofort war klar, okay, du bleibst sitzen. Ich bin sofort dahin gerannt. Ich muss da in die D, weil das ist nochmal ein neuer Anfang für mich und so weiter. Und dann kam ich wirklich in ihre Klasse.
Und saß sie vor dir oder hinter dir oder sogar neben dir?
Sie saß mehrere Male neben mir und hat sich, um genau zu sein, einen Scheiß für mich interessiert.
Ach, scheiße.
Nee, wir haben uns tatsächlich sogar einmal geküsst. Das war ganz schön.
Wie alt warst du?
Puh, ich sag jetzt mal 14. 14, 15.
Weil ich finde, jetzt, wenn ich mich so hineinversetze, das war so lange nicht mehr, also... Dieses frisch Verliebtsein, ich weiß nicht, in meiner Erinnerung, wenn ich es mal ausbuddele, ist das ja auch Stress. Also gerade auch als Pubertierende, du bist mit der auch noch in einer Klasse. Das heißt, wenn du eine Pointe machst, wenn du dazwischen quatschst, muss die gut sein. Wenn du eine Klassenarbeit schreibst, muss die entweder sehr schlecht oder sehr gut sein. Mhm. Man muss coole Klamotten tragen. Also es ist doch eigentlich der größte Stress der Welt.
Total. Und genau so war das auch. Und aber noch anstrengender war in dem Jahr davor, habe ich immer, sie hat bei uns Zeitung ausgetragen, einmal die Woche. Und dann habe ich immer, immer so den Moment abgepasst, wenn die mit dem Bollerwagen, mit den Zeitungen vorbeikam. Aber das wirklich Schlimme war, ich habe ihr mal einen Liebesbrief geschrieben und habe diesen Brief nachts, sie hat in so einem Sechsparteienhaus gewohnt, in den Briefkasten geworfen. Und in der Sekunde, wo der Brief reinglitt, fiel mir ein, fuck, vielleicht schreibt man mit 2L. Und wirklich, es ist nicht lustig. Es ist verdammt nicht lustig. Und ich habe gedacht, oh nein, was mache ich jetzt? Und habe mich so geschämt. Und dann bin ich mit dem Fahrrad wieder nach Hause, habe aus der Garage meines Vaters ein Brecheisen geholt.
Nein.
Doch, ist eine wirklich wahre Geschichte. Bin dann dahin und habe versucht.
Nein.
Doch. Und habe versucht, mit dem Brecheisen die ganze Anlage abzureißen. So, und jetzt wird's aber noch lustiger. Und in dem Moment, wo ich mit dem Brecheisen da fummel, packt mich eine sehr große Hand von hinten nachts um 12. Und es war ihr großer Bruder, Rainer, der, Achtung, unter Wasserball-Rugby spielte. Und das war so schlimm. Und dann habe ich wirklich gefleht und gesagt, warte, bitte. So öffne er den Briefkasten, da ist was drin, das gehört da nicht mehr rein. Und das ist so schlimm. Und dieser Brief ist dann wirklich mit dieser falschen Schrift angekommen. Und etwa 20 Jahre später habe ich da nochmal so nachgefragt und sie konnte sich nicht einmal an den Brief erinnern. Und das habe ich echt lange mit mir rumgeschleppt.
Aber vielleicht hat ja Rainer, weil er ein einfaches, aber ehrliches Herz hatte, Gemüt, Gehirn, hat gedacht, okay.
Ich lese Korrektur.
Nee, er hat gespürt, du hast ihm ja gesagt, da ist ein Brief, der da nicht hingehört. Er hat gedacht, okay, komm, könnte mir jetzt auch passieren. Ich verstehe den. Wenn er so ein Risiko eingeht, mit so einer scheiß Brechstange hier unsere ganze Siedlung abzureißen im Zweifel, dann lasse ich meiner Schwester diesen Brief nicht zukommen. Vielleicht hat sie den nie bekommen.
Ich glaube, dass so ein 20-jähriger Ruhrpott-Rainer wenig Verständnis für den 14- oder 15-jährigen Ruhrpott-Martin hatte. Also da fehlt mir echt die Fantasie.
Sehr schön.
Aber es war echt schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Was man für Antworten kriegt, wenn man dann fragt, ob das Zimmer eine Schräge hatte. Was danach passierte, ist ja, das war ja gar nicht absehbar. Im ersten Stock dann wahrscheinlich, ne? Mit Fußballpostern?
Nee, Fußballposter eigentlich gar nicht. Sondern ich war einfach nur ballsüchtig. Also ich war wirklich, man kann das als Sucht beschreiben. Und das hat sich auch bis heute durchgezogen. Also wenn ich einen Ball sehe, ich kann nicht dran vorbei, es geht nicht.
Ja, wie ein Hund ein bisschen, wie manche Hunde, wie einige Hunde.
Das stimmt.
Ne? Ja. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Auf jeden Fall sitzt Martin Rütter, das können Sie jetzt unter Umständen nicht sehen, ist er denn, Sie sehen sich das Foto an, das wir auf unserer Homepage gestellt haben. Knallrot sitzt du vor mir in so einem Hoodie, ne? Früher hätte man Kapuzenpullover gesagt, neben einem rot gerahmten Bild, das ist alles sehr, sehr malerisch. Er hat ein knallrotes Gummiboot von Wenke Möhre. Mhm. Wofür steht dieses Lied?
Also ganz stark für meine Kindheit. Wenn du im Ruhrpott aufwächst, in einem sehr, sehr einfachen Umfeld, haben die Ruhrpott-Leute sich alle in ihre Häuser eine Kellerbar gebaut. Und diese Kellerbar war sehr niedrig, höchstens 2 Meter. Und mein Vater ist ein großer, sehr kräftiger Mann. Und der ist auch, sag ich mal, wenn er sich bewegt, hat das sowas von Balou der Bär. Aber beim knallroten Gummiboot eskalierte Papa. Und es war wirklich so lustig. Ich habe als Kind, ich weiß nicht, ich fand das so skurril einfach. Ich habe als Kind ja schon, war ich ein sehr intensiver Beobachter. Und ich saß da immer und habe gedacht, das kann ich nicht ernst meinen. Und dann habe ich Wenke Möhre das erste Mal im Fernsehen gesehen. Und ich kann wirklich sagen, dass ich nie wieder den Moment hatte, das Gefühl zu haben, einen so schönen Menschen zu sehen. Ich war da vielleicht 8 oder 9 und habe gedacht, wie kann ein Mensch so schön sein? Und dann habe ich Wenke Möhre getroffen, als sie, ich sag mal, 65 Jahre alt war. Und ich habe einen Moment überlegt, ob ich diesen Auftritt in der Talkshow absage, weil ich Angst davor hatte, sie könnte nicht nett sein.
Aber das Gegenteil ist der Fall.
Sie ist so zauberhaft.
Ja. Und die ist auch nach wie vor ein schöner Mensch.
Unglaublich schöne Frau. Eine wahnsinnig schöne Frau. Aber ich meine jetzt auch mit Schönheit nicht, nicht im Sinne von so perfekt oder so, sondern die strahlt. Und die hat als junge Frau gestrahlt und auch jetzt als ältere Dame strahlt die wie verrückt. Und sie hat Humor. Denn ich hatte, ja, in der gleichen Sendung war auch Boris Becker. Und wir standen vor der Sendung irgendwie in so einem Backstage-Raum, da war eine Theke. Und an der Theke war Boris Becker angelehnt und dahinter stand Wenke Möhren. Und ich kam da rein mit meinem Handy und war so, ich kann nicht anders, ich werde mit ihr ein Foto machen müssen. Und gehe also in diesen Raum und starte schon auf Distanz den Satz, ich mache das wirklich sonst nie, aber wäre es okay, wenn wir mal... Boris kriegt es mit und sagt, na klar, ist doch gar kein Problem. So, und pass auf, jetzt kommt das Schlimme. Weil ich so verpeilt auf Wenke Möhren war, habe ich einfach nicht mehr geschnallt, dass da Boris Becker steht. Und habe zu ihm gesagt, boah, das ist ja total nett. Und habe ihm mein Handy gegeben und habe mich neben Wenke Möhren gestellt. Und Boris wusste einfach nicht mehr, was er tun sollte. Und wusste überhaupt nicht einzuschätzen, was das jetzt bedeutet. Aber Wenke Möhren hat die Situation sofort geschnallt und hat sich totgelacht darüber. Der Einzige, der es nicht gerafft hat, das war Boris. Ne? Aber es war auch nicht böse gemeint. Ich war halt in Wenke verliebt.
Oh, sehr schön. Fast wäre es noch besser gewesen, Boris hätte sich neben Wenke gestellt. Aber dann wäre alles kaputt. Das ist ein toller Moment.
Das war so ein magischer Moment.
Ein unglaublich guter Moment.
Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie, wenn man Boris, ich habe ihn ja mehrmals getroffen, wenn man weiß, wie stark ausgeprägt immer noch sein Ego ist.
Ja.
Und er konnte es wirklich für eine Sekunde gar nicht fassen. Er konnte es auch nicht lustig finden oder so. Er hätte ja auch, auch darüber lachen können.
Ja, also in dem Fall möchte ich wirklich nochmal verweisen auf ein, das ist heute Zufall, dass es so häufig passiert, auf eine andere Episode, nämlich die mit Daniel Brühl. Daniel Brühl gehört für mich wirklich zu den, was Humor angeht, ist er, glaube ich, wirklich, schätzen viele den falsch ein, ist er auch unterschätzt. Mhm. Wir haben jedes Mal, wenn der in der Sendung ist, so gelacht und er hat eine ähnliche Geschichte wie diese, dass er aber aus seiner Perspektive heraus erzählt hat, wie es für ihn war, als so ein Paar auf, ich glaube in Venedig oder so, auf ihn zukam und er stellte sich gleich neben die Frau und umarmt die so und der Typ so, nee, kannst du mal ein Foto von uns machen? Aber wie er es erzählt, diese Geschichte, diese ganze Hörbar ist so lustig, die müssen Sie sich anhören, heben Sie es auf für einen Tag, an dem Sie schlechte Laune haben, denn Sie werden viel, viel lachen. Wir hören jetzt erstmal Wenke Möhren, er hat ein Knall rotes Gummiboot. Der Bestseller-Autor, Hundetrainer, wie soll ich dich denn noch vorstellen? Du hast ja so viele, du bist ja so viel.
Das fragt meine Tochter oft. Die sagt immer, Papa, was soll ich eigentlich sagen, wenn jemand fragt, was du beruflich machst? Und ich sage wirklich immer noch reflexartig Hundetrainer, obwohl das ja der wirklich kleinste Teil inzwischen ist. Also ich habe früher 500 Hunde im Jahr trainiert, jetzt sind wir bei 15. Also es ist natürlich viel weniger geworden. Ich weiß nicht. Was ist es denn? Ich meine, ich moderiere ein paar Sachen. Es ist Entertainment immer.
Ja, es ist immer
Experte
auch
Experte ist es auf jeden Fall.
Entertainer, Experte, Ehrenmann.
Genau.
Gut, gehen wir mal, bleiben wir mal da, wo wir waren, nämlich bei dem kleinen Jungen mit der Ballsucht. Du sagst, oder hast es eben schon angedeutet, eine turbulente Schulkarriere. Also ja. Ich glaube, 6 Schulwechsel, 2, ja, 3 Mal sitzen bestimmt, geblieben, ja. Sowas in der Art. Du wirkst gar nicht wie jemand, dem Schule keinen Spaß gemacht hat.
Also dahin zu gehen, hat mir Spaß gemacht. Ich war, das ist ja das Absurde an der Sache, ich war unfassbar schlecht in der Schule, aber ich fand das trotzdem alles ganz lustig.
Weil der andere waren, weil der...
Genau, es war Party und es war Spaß und ich hab wirklich, auch wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich will das gar nicht glorifizieren und ich will auch gar nicht mit kokettieren, denn ich habe es mir ja unheimlich schwer gemacht. Es war sehr mühselig, dann doch noch Abitur zu machen und so. Das war alles sehr zäh. Ich hätte es auch anders haben können, das ist ganz klar. Aber ich hab mich nicht gut entertained gefühlt von den Lehrern. Ich fand es einfach tierisch langweilig und ich habe mich wirklich für viel interessiert. Das ist nicht so, dass ich mich für gar nichts interessiert habe. Ich fand es unheimlich zäh, unheimlich langweilig. Ich habe den Ernst der Lage da auch einfach nicht kapiert. Also selbst beim dritten Mal von der Schule fliegen, habe ich noch gedacht, ach ja, ich werde wieder lustige Leute treffen. Und das ist natürlich auch nicht normal.
Nee, es ist nicht normal. Es ist ja eigentlich sehr schön. Aber dir musste dann schon sehr früh die Eigenschaft innewohnen, dass du schnell Freunde machst. Also irgendjemand hat mal geschrieben, es gibt irre viel über dich zu lesen, aber das war sehr wohlmeinend, in einem sehr wohlmeinenden Kontext Menschenfänger. Ne? Du kannst Menschen, das hast du ja auch schon gesagt, dass das deiner Meinung nach der entscheidende Faktor war, wenn du Frauen für dich interessieren wolltest oder Mädchen, dass du es durch Charme, durch Witz, durchs Quatschen, durchs Du-Sein. Ja. Das fällt ja Kindern oft schwer. Also einerseits ist dieses Neuanfangen für Kinder nicht ganz so schwierig wie für Erwachsene möglicherweise, aber sich immer wieder auf neue Leute einzulassen, möglicherweise Freunde zurückzulassen. Oder hast du die alten Freunde immer behalten?
Und immer.
Hast du, aha, okay.
Immer. Und von der Schule fliegen hieß ja im Ruhrgebiet nicht, jetzt musst du 200 Kilometer in eine andere Stadt. Also das nächste Gymnasium war dann 3 Kilometer weg.
Ja, stimmt.
Und bei mir war es eben so, bis ich so 14, 15, 16 war, ich habe den Ball ganz gut getroffen. Und ich war relativ schnell sofort im Sport wieder integriert. Ich war relativ schnell in der nächsten Fußballmannschaft oder in der Schulmannschaft. Also ich weiß noch einmal, da musste ich ja zweimal hintereinander, bin ich vom Gymnasium geflogen und dann nahm ich kein Gymnasium mehr. Jetzt musste ich zu einer Hauptschule. Und das war eine Hauptschule, wo
eine Realschule gab es sowas nicht oder so eine integrierte Gesamtschule?
Ich glaube, das ging einfach damals nicht. Mhm. Ich musste also jetzt auf eine Hauptschule und das war eine Hauptschule, wo es auch mal ganz kernig zur Sache ging. Also wo auch gerne mal in der großen Pause die Polizei kam. Wie das im Ruhrpott in den 70er, 80er Jahren auch jetzt nicht total ungewöhnlich war. Und ich weiß noch, ich kam da hin und ich wusste, oh, das wird jetzt ganz anders sein. Ich kenne da ein paar durchs Fußballspielen und so, weil man sich irgendwie kennt. Aber trotzdem wusste ich, jetzt wird's anders. Jetzt musst du dich auch nochmal ganz anders positionieren und behaupten. Das war mir sehr schnell klar. Und zwar schon in der ersten Pause kamen schon so 2, 3 und dachten so, jetzt hauen wir dem Gymnasiasten auf die Schnauze. Und das war eine ganz andere Situation als die ich sonst immer so hatte. Ich hatte viel mit sehr vielen Rabauken zu tun, aber das war nochmal eine andere Qualität. Und es war dann auch so ein sehr energischer Moment für alle Beteiligten. Und bevor es dann aber so richtig hochkochte, kam plötzlich einer aus der Gruppe und sagt, ey, warte mal, das ist der Martin Rütter. Den lassen wir jetzt hier mal schön in Ruhe. Wer ist das? Ja, das ist so der sowieso, der hier mit den Toren und so. Ach, echt? Und dann war das sofort durch das Thema, weil klar war, die Schulmannschaft braucht mich da.
Ah.
Und ich hatte sofort Narrenfreiheit. Ja, ja. Es war einfach klar, das ist das. Und dieses, sag ich mal, Menschen connecten oder zu sagen, ich komme mit Menschen klar. Ich habe eine unglaubliche Neugierde auf Menschen. Ich finde Menschen toll. Ich habe nicht so ein negatives Bild und ich habe einen kleinen Freundeskreis nur, aber trotzdem bin ich mit neuen Menschen immer sehr neugierig, sehr.
Und du hast gesagt, dass du immer schon sehr gut beobachten konntest und das führe ich ein bisschen darauf zurück, vielleicht hättest du das so oder so mitgebracht als Fähigkeit, aber es gab ein paar Schwierigkeiten mit deiner Mutter, um es mal so zu formulieren. Mhm. Das sage ich nur deswegen so, weil du es auch schon, du hast da sehr offen schon drüber gesprochen auch. Du hast eine Schwester, Astrid, ein paar Jahre älter als du. Mhm. Ihr zwei hattet eine schwierige Zeit. Also da sind auch durchaus krasse Worte gefallen in einem der Interviews, als du beschrieben hast, wie das Verhältnis, euer Verhältnis zur Mutter war, weil die, wie so ein Wackelkontakt, muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, oder? Mhm. Also jetzt nicht diagnostizierte Depression oder so, sondern was war das damals?
Also meine Mutter ist ja inzwischen verstorben an den Folgen einer Demenz. Und diese Demenz ist eine, es gibt da viele Auswüchse und sie hat eine sogenannte frontotemporale Demenz. Mhm. Und diese frontotemporale Demenz zerstört Stirnregionen im Gehirn, die für soziale Kompetenz zuständig sind. Heute weiß man wissenschaftlich, dass jemand, der das hat, dass er das schon mit 30, 35 entwickelt. Und meine Mutter war immer sozial unangemessen. Die hat also Sachen gemacht, wofür wir die wirklich gehasst haben. Das kann man nicht anders formulieren.
Gib mal ein Beispiel.
Ja, Beispiel, du bist 15 Jahre alt, hast ein Mädchen zu Besuch, deine Mutter kommt rein, splitterfasernackt und stellt sich vor dieses Mädchen und sagt, guck mal, ich habe hier so einen Knubbel an der Brust, glaubst du, ist normal. Und wenn du das mit 15 erlebst, im Nachhinein ist es eher unterhaltsam, in dem Moment ist es aber, wow, was ist jetzt wieder passiert? Oder sie inszenierte sich immer auf eine sehr drastische Art und Weise. Also es konnte passieren, dass auf einer Weihnachtsfeier beim Fußballverein meine Mutter eine Ohnmacht simulierte. Also warf sich dann in der kompletten Gruppe der Menschen auf den Boden, sank da nieder und bestand auf den Notarzt. Sie war infolgedessen als Mutter nicht geeignet. Parallel hatte die eine unglaubliche Aggressivität in sich. Die war so 1,50 groß und hatte aber etwas sehr grob Brutales in ihrer Art. Also die hat, ohne mit der Wimper zu zucken, mir große Vasen hinterhergeworfen, wenn die eskalierte. Also die war wirklich auf Puls. Und bei mir führte das dazu, dass ich sehr schnell eine ganz ablehnende Haltung hatte und auch relativ schnell für mich abstrahieren konnte, okay, ich habe mir die ja nicht ausgesucht. Ich bin hier reingeboren, ich muss mich davon abgrenzen. Meine Schwester Astrid, die 6 Jahre älter ist, die hatte aber immer so die Verantwortung für mich noch mit und hatte so im Kopf, ey, der Knirps ist 10 Jahre alt, wenn die den mit der Vase mal trifft, haben wir hier ein Problem.
Ja.
Und die beiden rieben sich noch mehr aneinander, ja, weil meine Schwester hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater und da war auch so eine Eifersucht von der Mutter da.
Ja.
Und für meine Schwester war das wirklich eine Katastrophe.
Das glaube ich.
Ich konnte mich da mehr abgrenzen, das war alles nicht schön. Und ich hatte aber so dieses, warum auch immer, ich konnte nicht greifen, dass die eine Krankheit hat, aber ich konnte für mich sehr schnell sagen, okay, ich schäme mich oft für sie, ich habe mich als Jugendlicher ganz oft für sie geschämt.
Ja.
Aber trotzdem habe ich relativ schnell den Twist hingekriegt zu sagen, aber ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe die nicht gemacht, ich muss mich da abgrenzen und bin ja auch mit 17 schon ausgezogen zu Hause, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte.
Hat dir die Oma Erna,
ja,
konnte dir die, war das ihre Mutter?
Nee, das war die Mutter meines,
okay,
Vaters.
Okay, ja. Und konnte sie dir vielleicht auch Erklärungen geben oder dich unterstützen, weil letztendlich man, ich würde jetzt schon sagen, dass man als Kind jemanden braucht, der wie so ein Anker oder wie so ein Hafen für einen ist.
Aber das war tatsächlich immer meine Schwester.
Ah, ja.
Also meine große Schwester, das ist auch heute noch so, die hat ja heute noch im Kopf, sie müsste auf den kleinen Bruder aufpassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die mir Butterbrote schmiert, aber die hat immer so dieses Gefühl noch, sie muss auf mich aufpassen. Und bei ihr ist es natürlich ganz ausgeprägt, weil das ja in ganz frühester Kindheit schon war. Du musst dir das so vorstellen, die Astrid war 7, ich war 1. Und unsere Eltern haben uns einfach eine ganze Nacht allein gelassen. Das heißt also, die saß da mit 7 an meinem Bett und hatte Angst, oh Gott, der weint jetzt, wie gehe ich damit um? Und das sitzt bei ihr natürlich wahnsinnig tief. Bei mir ist das alles viel leichter als bei ihr, aber ich kann wirklich sagen, wenn ich die nicht gehabt hätte, die hat an so vielen Stellen mich auch aus der Scheiße geholt. Also wenn ich mal irgendeinen Blödsinn gemacht habe, die war immer da. Also in der Grundschule, weiß ich noch, da hat die mal einen Mitschüler die Nase blutig gehauen, der mich nicht in Ruhe gelassen hat. Also die war wirklich sehr präsent und meine Oma und meine Schwester, das kann ich wirklich sagen, sind für mich so das, was man heute unter wirklich im positivsten Sinne gemeint, totale Feministin sieht. Also die haben wirklich mir sehr beigebracht, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wofür man steht.
Und Herzensbildung und auch, dass du
total
beschützt wirst. Also ich meine, das ist ja, das ist wirklich toll. Und ich finde, man merkt dir auch an, dass du nicht in so einen Wettbewerb trittst mit Frauen. Das kann dann,
überhaupt
ich kann es nicht, wir kennen uns lange, aber nicht besonders gut, wie du vorhin schon gesagt hast. Und trotzdem, finde ich, hat man vielleicht nur als Frau, vielleicht auch als Mann, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall so ein, wie so ein unterschwelliges Radarsystem. Und das springt bei dir überhaupt nicht an. Du hast keine Angst davor, dass da jemand mit dir auf Augenhöhe kommen könnte
überhaupt
oder sowas.
Nicht.
Das merkt man und möglicherweise kommt das aus dieser Zeit.
Ja, das stimmt, weil also meine Oma hat das ja auch sehr vorgelebt. Also meine Oma, die war, musst du dir wirklich, also die so eine richtige Ruhrpott-Oma, immer Kittel an und gib ihm und so eine. Und die war so stark, aber, also die hat so ein Wertesystem gehabt, dass die immer gesagt hat und auch gelebt hat. Das ist völlig egal, ob jemand Professor oder Putzfrau ist. Am Ende sitzen die beide auf dem Klo. Und es ist völlig egal. Es geht nur darum, was in einem Menschen los ist. Und das ist ganz tief in mir verankert, ganz, ganz tief.
Wie alt warst du, als sie gestorben ist?
Meine Oma ist gestorben, da war ich 18. Und das war ein echtes Drama, weil die sehr elendig gestorben ist. Die ist am Ende, das war eine, also für ihre Generation eine sehr große Frau, die war über 1,70. Die war kräftig und die in der Phase, als sie starb, wog sie unter 40 Kilo. Und das war wirklich dann auch hart zu erkennen. Und sie ist halt bei vollem Bewusstsein so gestorben. Also das heißt, ihr Kopf war noch klar, aber der ganze Körper hat nicht mehr funktioniert. Und das war für mich so als Heranwachsender im Nachhinein auch schön, weil ich dann mal für sie da sein konnte. Aber trotzdem war das wirklich nicht schön, so diesen Menschen so zu erleben. Weil jetzt noch nicht mal, dass sie stirbt, das war auch nicht schön. Aber zu sehen, dass ein Mensch, der so stark ist eigentlich, in so eine Hilflosigkeit gerät, das fand ich wirklich widerlich.
Wir haben jetzt, es wäre schade gewesen, das zu unterbrechen für Musik. Also wir haben jetzt sozusagen ein Lied übersprungen quasi. Ich hoffe, das
wir
ist in Ordnung.
Wir können zumindest sagen, welches es gewesen wäre.
Du kannst, ja, genau. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob wir Udo Jürgens oder Alicia Keys gleich spielen.
Dann hören wir Udo Jürgens.
Wir hören Udo Jürgens, 10 nach 11. Also wer sich für Udo Jürgens interessiert, wer Udo Jürgens mag, der wird Schwierigkeiten haben, aus seinem Riesenwerk da nur einen Song rauszuziehen. Mhm. Bist du ein Fan?
Nein.
Also fühlst du dir leicht, weil du magst genau dieses Lied von ihm.
Ja, fällt mir total leicht, weil ich ganz wenig von ihm so richtig gut finde.
Entschuldige, dass ich so lache. Nein, weil es gibt so, Udo Jürgens, es gibt so, die so dann auch so für viele so Ikonen sind, ja. Dann so sagen, es fiel mir so schwer und Udo Jürgens hat so viele tolle Lieder gemacht und du sagst das so ganz klar, du bringst es so auf den Punkt.
Ja, ich meine es auch gar nicht abwertend, sondern mich fixt es einfach nicht. Mhm. Aber dieses Lied trifft mich total, weil er in dem Lied sehr genau beschreibt, wie das Gefühl ist, nachdem man auf der Bühne stand, ins Hotelzimmer zu kommen. Und jeder Tourneekünstler oder jeder, der überhaupt jemals auf einer Bühne stand, kennt dieses Gefühl. Dieses Gefühl von, es war vorher unreal und die Leute applaudieren und die Crew, die Band ist dabei und alle sind so zusammen und dann sitzt du irgendwann im Hotel. Und dann ist es wirklich für viele Menschen sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Und deshalb kenne ich auch ja viele Menschen, die auf Tournee waren, die große Probleme kriegen, wenn das nicht mehr da ist oder sich dann mit Alkohol oder anderen Zeug irgendwie bei Laune halten. Und diesem Lied ist es wirklich auch so dieser Kontrast zwischen Bühnenkünstler und die private Person geht nach Hause beschrieben. Und das finde ich sehr eindrucksvoll.
Und wir haben jetzt noch 2 Minuten, da wir jetzt sozusagen, jetzt okay. Hätte es sich nicht mehr gelohnt. Das
jetzt haben wir schon alles kaputt geredet, Entschuldigung.
Nein. Nee, gar nicht, Entschuldigung. Ich bin dir ja sehr dankbar für die Geschichten, die du erzählst. Man geht ja oft danach noch essen oder so.
Ich nicht.
Das machst du nicht?
Nein, ich also überhaupt nicht. Also bei uns gibt es dieses Ritual, ich fahre ja immer mit einem Kumpel von mir, der schon aus Schulzeiten mein engster Freund ist, der Alex, also nicht der, ein anderer Alex, und der macht bei mir das Merchandising und der Alex baut dann in Ruhe den Stand ab und dann passiert etwas, was ich sehr genieße, nämlich dann kommt dieser Abbau und beim Abbau der Halle, da wird mir immer bewusst, wie groß das eigentlich alles schon ist. Auf der Bühne merke ich das nicht. Das ist für mich dann, ob da 1200 Leute sitzen oder 12.000, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Aber wenn ich dann merke, Gabelstapler fahren da hin und her und alles zerfällt so, dann sitze ich manchmal da und dann gucke ich da so zu und dann sitze ich da ein bisschen gerührt und ein bisschen wehmütig, ein bisschen stolz auch manchmal. Und dann trinken wir mit der Crew immer noch genau ein Bier und dann gehe ich exakt schlafen.
Das heißt, du kommst damit sowieso gut klar. Du bist dann auch erschöpft, du kannst dann auch schlafen, du kommst dann auch runter. Das ist dann wahrscheinlich das ideale Fade-out, zu sehen, wie so eine riesengroße, plötzlich hell erleuchtete Halle leerer wird.
Ich kann auf Tour relativ gut schlafen. Ich habe nicht dieses Rastlose, weil ich mich nicht als Künstler empfinde. Also wenn ich da runterkomme, ich ziehe die Turnschuhe aus und dann können wir auch sofort wieder Tischtennis spielen. Ich habe nicht dieses Künstlergehen im klassischen Sinne. Deshalb habe ich auch nicht, ich bin mir sicher, wenn wir meinen Puls messen würden während der Show,
der wäre nicht erhöht.
Da passiert nicht viel. Also das ist nicht so, ich habe das zum Beispiel mit Bülent Ceylan. Der Bülent ist vor der Show extrem aufgeregt und nach der Show ist er wie ein Duracell-Hase. Aber im positiven Sinne für ihn. Er genießt das und er ist dann voll auf Adrenalin. Und ich habe das einfach nicht. Aber ich kenne die Einsamkeit im Hotel. Das kenne ich sehr wohl.
Udo Jürgens, 10 nach 11.
Der letzte Ton gesungen, der letzte Akkord verklungen, das letzte Autogramm geschrieben, fühl mich wie übrig geblieben. Ich zieh in der Garderobe den Bademantel aus, die Rodis schieben mein Klavier aus dem Saal hinaus. Der Applaus und all die Lieder sind im Nirgendwo verhallt. Ein Schluck Weißwein ist noch da, nicht mehr ganz kalt.
Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist Martin Rütter. Und Als die Sendung vorhin losging, habe ich gedacht, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir auch die nicht hundeinteressierten Menschen abholen. Und habe ihm vier Themen aus dem Kreuz geleiert, die jetzt noch überhaupt gar keinen Niederschlag gefunden haben. Und es ist, finde ich, ein ganz gutes Zeichen. Ich verspreche dir, dass wir das Ahrtal auf jeden Fall noch reinnehmen, weil ich weiß, es ist ganz wichtig für dich, daran zu erinnern und darauf aufmerksam zu machen. Du bist ja sehr engagiert. Bei den anderen Themen müssen wir mal gucken. Was ist das hier?
Ich wusste von Anfang an, dass es nur alibimäßig ist, dass ich hier gefragt werde. Aber weißt du, was auch lustig ist? Du hast gesagt, lass uns mal von Anfang an auch die Leute, die kein Tier haben, abholen. Und wir haben bisher noch nicht einmal...
Nee, das meine ich ja. Deswegen war noch gar nicht nötig. Ja. Also insofern haben wir das ganz gut gemacht. Bis auf meine Einstiegsfrage so, welche Position hätte ich in einem fiktiven Rudel? Nun könnte man meinen, oder man will es sich so vorstellen, als hättest du auf so einer Arche Noah gelebt möglicherweise, als wären da ganz viele Tiere rumgesprungen und rumgeflattert. War aber gar nicht so. Deine Eltern waren keine großen Tierfreunde.
Überhaupt nicht. Also jetzt inzwischen ist es ja so, wenn ich in Urlaub fahre, hütet mein Vater Emma.
Emma ist dein Hund.
Genau. Ja gut, die ist ja ein Popstar. Ne? Die ist ja bekannter als ich, würde ich jetzt inzwischen sagen. Aber das hätte ich mir nicht als Kind erträumen lassen, denn bei uns gab es nie einen Bezug zu Tieren. Also meine Eltern, alles was man nicht grillen und aufessen kann, hatte keine Daseinsberechtigung.
Oh, ja. Okay, aber es gab Tante Thea.
Genau, und Tante Thea war wahrscheinlich somit das Schrulligste und Verschrobenste, was man sich nur vorstellen kann. Auch wieder eine ältere Ruhrpott-Dame, trank immer selbst aufgesetzten Schnaps und saß auch schon mal gerne 5 Stunden vor einem Vogelkäfig und textete den Vogel voll. Sie nahm aber, und das war in den 80er Jahren ja sehr ungewöhnlich, wirklich alle Tiere auf, die kreuchten und fleuchten. Sie war eine Art Pflegestelle und das fand ich immer total spannend und war wirklich gerne da, weil es auch da wieder, Thema Beobachten, für mich so interessant war, dass die es schaffte, innerhalb von 6 Wochen aus dem nettesten Hund einen Wahnsinnigen zu machen.
Oh.
Die war immer mit glühender Liebe unterwegs, aber die hatte so wenig Tierverständnis und hat so wenig geschafft, sich in ein Tier hineinzuversetzen, sondern wollte eigentlich immer nur, dass das Tier mit ihr nett ist, aber hat nie über die Bedürfnisse eines Tieres nachgedacht. Aber ich fand das als Kind so faszinierend.
Was für Tiere waren denn da, wenn du das so abstrakt hältst?
Ja, also alles, was man in einem Haus unterbringen kann. Also die ließ Spinnen überwintern, die irgendwo auftauchten, die hatte Mäuse, die hatte natürlich einen Hund, einen Pudel namens Arco.
Aber Arco ist ein bisschen fehlgeleitet gewesen. Also ich meine, du würdest jetzt sagen, sie ist tot, oder? Du kannst ruhig sagen, sie hat sie verdorben.
Ja.
Verzogen.
Ja, das habe ich auch schon laut und deutlich gesagt, als sie noch lebte.
Warum, wie machte sich das denn bemerkbar?
Ja, also Arco war, als er da ins Haus kam, nett. Man konnte mit dem Spiel und sonst was.
Den Pudel, den hat sie, und der ist ihr zugelaufen, hatte sie den aus dem Tierheim?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber sie hat ihn Secondhand bekommen und er war nett.
Secondhund?
Ja, genau, Secondhund, genau. Und bereits nach 6 Wochen war es so, dass ich war mal relativ begabt im Stelzenlaufen. Und ich konnte als Kind wirklich nur noch mit Stelzen durchs Wohnzimmer, weil Arco sich dann in die Stelzen statt in meine Beine verbiss.
Oh.
Also der attackierte dann wirklich alles. Und es gipfelte dann darin, dass der eines Sonntags morgens, es wurde Karten gespielt sonntags morgens im Ruhrpott und Frühschoppen, die Männer trafen sich zum Kartenspielen. Und mein Vater krabbelte leicht alkoholisiert auf allen Vieren unter die Eckbank und versuchte den knurrenden Akku da rauszuholen. Und das Ganze gipfelte dann mit einem ziemlich kernigen Biss in die Nase.
Oh.
Und auch mit einer echt ernstzunehmenden Verletzung. Und ich fand das als Kind aber alles nur, wie als wenn ich so auf so einem mittelalterlichen Jahrmarkt gelandet wäre. Und deshalb war ich gerne bei Tante Thea.
Du hast studiert, wie Tiere reagieren, wenn man so oder so oder so ist, oder ist das jetzt so eine Überinterpretation?
Das war nicht ein bewusstes Studium, aber ich habe, glaube ich, da schon sehr schnell gespürt, ohne es wirklich greifen zu können, aber sehr schnell gespürt, ey Leute, wartet mal, wieso fragt sich eigentlich keiner, was der Hund gerade will? Oder ich hatte auch Angst vor dem, aber trotzdem hatte ich nicht so... Alle sagten im Haus, ja, nimm diesen doofen Köter weg. Und ich dachte immer in dem Haus, ja, aber könnte vielleicht mal jemand drüber nachdenken, warum der eigentlich so ist. Also dieses Warum war unglaublich stark in mir ausgeprägt, in allen Lebenslagen.
Wusstest du denn, dass das ein Beruf sein könnte?
Nein. Als ich ein Kind war, gab es so einen Beruf ja nicht. Also in dem Alter war ich noch fest davon überzeugt, ich werde Fußballnationalspieler. Also ich hatte schon quasi mir selbst geschriebene Autogrammkarten gemacht. Also für mich war einfach klar, ich werde wohl das WM-Finale entscheiden eines Tages. Und dann hat man mir mit 14 erklärt, dazu müsste man auch laufen beim Fußball. Und das war dann für mich dann doch kein Thema.
Aber das hast du doch nicht erst mit 14 erfahren, dass du laufen musst. Du hast doch Training gehabt.
Ja, aber guck mal, ich stamme ja aus einer Zeit, ich war Stürmer. Und heute sind die ja alle richtig in Bewegung. In meiner Zeit musste ein Stürmer robust sein, der musste was einstecken können und austeilen. Und der musste schnell sein. Und ich war wirklich sehr, sehr schnell. Und ich war sehr cool. Es gab keine Situation in meinem Fußball, die mich ins Wackeln gebracht hätte. Also ich bin oft beim Fußball angespuckt worden, beschimpft worden von Zuschauern, von Mitspielern, Gegenspielern und was nicht alles. Aber trotzdem hätte ich in der letzten Minute immer den Elfmeter geschossen. Also ich würde auch heute noch die Geisteskrankheit besitzen zu sagen, ja, WM-Finale, ihr könnt mich wecken. Das würde heute natürlich niemals funktionieren und ich würde wahrscheinlich, die Leute heute würden sich noch ein Brot schmieren, bevor mein Ball am Tor ankommt.
Aber dein Puls wäre nicht beschleunigt.
Der Puls wäre nicht beschleunigt. Also das heißt, ich war effektiv auf dem Platz. Mhm. Aber ich hatte auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, das Talent, um es jetzt wirklich groß werden zu lassen. Und das war mir dann auch relativ schnell klar, so mit 16, 17. Und ich dachte dann da, okay, ich werde dann Sportreporter.
Sportreporter, du hast ja. Das dann auch tatsächlich studiert, nicht bis zum Ende, aber das war auch nicht nötig. Du bist dann, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz sagen, um auch Menschen Mut zu machen. Du hast auf dem zweiten Bildungsweg, glaube ich, das Abitur nachgeholt. In einem Kolleg, das jetzt kurz, das war bedroht, also ich habe zumindest auf Instagram gesehen, dass du dazu aufgerufen hast, das weiterhin zu unterstützen.
Ja, ich habe ja dann, ich war dann ja bis zur 12. Klasse auf einer ganz normalen Schule. Ich durfte, also nach der Hauptschule habe ich dann so eine Qualifikation erreicht und konnte dann wieder zum Gymnasium zurück und war dann im Gymnasium und war so ein paar Monate vorm Abi und bin ich aber mit zwei Kumpels für zwei Wochen nach Frankreich gefahren. Wir waren halt immer in Frankreich und waren dann in Biarritz an der Atlantikküste und dann war das Wetter so schön und dann habe ich gedacht, ach komm, da bleibst du noch zwei Wochen und bin dann, also während die Ferien zu Ende waren, da geblieben und kam dann so nach mit drei Wochen Verspätung in der Schule an und habe mir da auch jetzt nichts groß bei gedacht. Ich wusste, es gibt einen Anschiss, aber mehr auch nicht. Und dann war ich aber schon raus. Das heißt, ich hatte also die Anzahl der geschwänzten Tage überschritten und durfte dann da nicht mehr hin. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und habe mich so nochmal ein bisschen neu orientiert und wollte aber ja unbedingt Sportreporter werden. Und dann bin ich wirklich wie Lieschen Müller zur Deutschen Sporthochschule nach Köln gefahren und habe gedacht, ich könnte da anfangen. Also ich habe wirklich ernsthaft ins Sekretariat gelaufen und gesagt, wo könnte ich mich denn hier einschreiben? Und die haben sich wirklich in den Arm gelegt, die haben gedacht, ich wäre betrunken. Und ja, und dann musste ich halt nochmal über den zweiten Bildungsweg und habe dann in Oberhausen an einem Kolleg das Abitur nachgeholt.
Ist das denn inzwischen gerettet, finanziert? Weil das drohte ja geschlossen zu werden.
Ja, das droht immer noch geschlossen zu werden. Es ist noch kein fixer Beschluss, aber es ist eine heiße Diskussion. Also es gibt einen Beschluss, dass es geschlossen werden wird. Aber jetzt gibt's da halt einen Volksaufstand und es kann auch sein, dass sie es vielleicht doch nicht schließen.
Ja, was
und ich finde es auch dramatisch,
ist,
weil wir leben in einem Land, wir haben ja hier nichts. Wir haben ja also nichts außer Bildung. Und wenn du in Deutschland nicht Bildung förderst, dann hast du einen echten Denkfehler.
Und da sind vor allem, du hast auch gesagt, da sind sehr, sehr viele alleinerziehende Frauen auch, die jetzt das Gröbste vielleicht hinter sich haben, dass die Kinder selbst zur Schule gehen und genau. Die es wirklich nochmal, die nochmal was ein bisschen aus ihrem Leben machen wollen. Nicht, dass das nur mit Abitur geht oder mit einer akademischen Laufbahn, das ist ja nicht gesagt, aber manche Leute brauchen das als Start und deswegen sollte man diese Institutionen auf jeden Fall fördern.
Ja, und sie brauchen das nicht nur, sondern sie hatten vorher nicht die Möglichkeiten. Mhm. Das heißt also, ich habe wirklich mit so viele Frauen da um mich herum gehabt, die dann eben aus familiären Gründen, aus ein paar Fehlentscheidungen oder warum auch immer, nicht die Chance auf Bildung hatten. Und wenn sich dann jemand mit 35, 40 oder sonst wo nochmal sagt, ey, jetzt starte ich nochmal durch,
Hut ab.
Dann ist das ja wirklich ganz stark zu honorieren eigentlich.
Uptown Funk hast du mitgebracht. Mark Ronson, Bruno Mars.
Es ist einfach nur cool.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot.
Make a dragon. Martin Rütter ist heute hier zu Gast. Diese Zeit hier ist ja, wie du weißt, limitiert. Und ich glaube, wer diese einzelnen Stationen nochmal so haargenau rekapitulieren möchte, der kann das in diversen Interviews, Wikipedia-Einträgen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt den Rest der Zeit gerne nutzen, um so ein bisschen auf das Hier und Jetzt, wo wir landen, wissen wir ja eh nicht. Also weiß ich ja mit dir eh nicht. Das ist auch gut so. Oh, aber den Rest der Zeit nutzen, um so ein paar Hundefragen, möglicherweise Hundemenschenfragen, eigentlich sind das Hundemenschenstadtfragen, zu klären.
Entschuldigung.
Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Wir waren bei Fragen.
Und natürlich auch, na klar, es wäre ja auch schade, nicht zu erwähnen, dass die Tour, die eigentlich fürs Frühjahr geplant war, der will nur spielen, jetzt verschoben wurde, aber es stehen erste Daten fest.
Die Warm-ups sind immer, da gehen wir in kleinere Hallen, da gehen wir so bis 1500 Leute, da ist noch kein Bühnenbild und die sind eigentlich so, die Leute sind sehr nah dran. Und ich, das ist für mich die schlimmste Fleißaufgabe. Das heißt, ich filme jeden Abend, filmen wir mich und das Publikum und dann gucke ich mir in der Nacht noch das Ganze nochmal an und sehe dann auch, oh, da hast du einen Halbsatz verschludert, hier ist eine Nummer nicht rund, hier funktioniert ein Thema gar nicht. Und nach den 30 Terminen ist es dann wirklich rund. Mhm. Dann brauche ich nochmal so 30 Termine in großen Hallen.
Entschuldige bitte.
Die, ja. Dann haben wir so 60 Shows gespielt und die nächsten 120, die dann kommen, die sind nur noch Party für mich. Das ist dann wirklich keine Arbeit mehr. Aber die ersten 60 sind für mich, also der Zuschauer merkt das ja natürlich nicht. Der Zuschauer, ob der jetzt bei einem Warm-up war oder in der großen Halle, im Idealfall gehen beide glücklich nach Hause. Aber für mich sind die ersten 60 Termine echt Arbeit.
Man muss dann wahrscheinlich einfach in die größte Pension vor Ort fahren, davor stehen und sieht, dass da oben noch so ein kleines Laptop-Lichtchen aus dem Fenster dringt. Da ist dann der Ritter und der guckt sich ganz genau an.
Und nicht alleine. Das machen wir dann wirklich mit mehreren Leuten, weil ich dann manchmal betriebsblind werde.
Du wirkst so, natürlich bist du Profi. Natürlich sind die Sachen, die so dahin geworfen und dahin gesagt wirken, häufig Sachen, die Hand und Fuß haben und die sehr wohl geplant sind und so. Das muss man jetzt auch gar nicht entzaubern. Dennoch halte ich dich für jemanden, der auch sehr gerne improvisiert. Bist Voll. Du so streng mit dir, mit so Halbsätzen?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn einer bei der Show irgendwas reingrölt. Mhm. Das ist das Schönste für mich, was passieren kann. Weil ich, wenn ich mit den Leuten in Dialog komme, Es gibt nichts Besseres, wirklich. Und deshalb lasse ich mir ja auch die Halle immer so ausleuchten, dass ich mindestens die ersten 10, 12 Reihen ganz klar erkennen kann. Auch die Gesichter, die Augen, weil da spüre ich auch, wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle und ich merke, so zwei quatschen da miteinander oder stupsen sich an und fühlen sich erkannt, die nehme ich auch dann oft mit auf die Reise. Aber trotzdem braucht es ja ein total klares Konzept. Mhm. Also meine Oma hat immer gesagt, ein Zauberer kann nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, was er vorher reingesteckt hat. Und ich bin wirklich ein großer Fan davon, vorbereitet zu sein.
Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in das neue Themenfeld eindringen, noch einmal Musik. Was haben wir denn da? Ach, Mensch, guck mal, Rio Reiser, Für immer und dich.
Mhm. Rio Reiser war ja ein wirklicher Revoluzer. Mir war bis vor kurzem gar nicht so klar, was der für eine schwere Zeit hatte, wie schwer das alles für ihn war. In seiner Zeit als Homosexueller zu leben, war wahnsinnig schwer. Und ich habe Rio Reiser zweimal live gesehen. Einmal davon war der so betrunken, dass der beim Klavierspielen an den Tasten vorbeigehauen hat. Und ich fand das wahnsinnig beklemmend. Ich hatte ja selber mit Bühne da noch gar nichts zu tun, aber ich stand da und mir tat der unheimlich leid. Ich stand da und habe gedacht, mein Gott, ich fand es auch nicht unterhaltsam, sondern mir tat der richtig leid. Aber seine Musik hat eine unfassbare Kraft gehabt und dieses Für immer und dich, ich bin wirklich, auch wenn es nicht immer so wirkt, sehr romantisch veranlagt und ich finde...
Was ist denn Romantik?
Na, Romantik ist nicht am Valentinstag rote Rosen schicken, sondern es kann so diese Alltagsromantik sein und ich bin da fest von überzeugt, dass wenn zwei Menschen zueinander finden, die wirklich zueinander passen, dass die sich auch nach 30, 40, 50 Jahren noch auf eine ganz besondere Art und Weise anschauen können. Mhm. Auch wenn der Alltag die ganz oft frisst. Und so diese, das ist für mich Romantik und da glaube ich einfach fest dran. Und dieses Für immer klingt vielleicht ganz naiv und kindlich, aber ich glaube an dieses Konzept.
Thank you. ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich.
Also ich lasse Sie jetzt teilhaben an meinen inneren Prozessen, Gefühlsprozessen, und die sind tatsächlich so, ich hab viele Fragen, einige von Ihnen wissen und von euch, dass ich Hundebesitzerin bin, ich interessiere mich für Hunde und ich bin aber auch so eine, wenn ich jetzt sage, strenge Hundebesitzerin im Sinne von, mir ist es nicht egal, wie Leute in der Stadt mit Hunden sind. Also ich bin auch die, die total unsympathisch hinter jemandem herrennt und sagt, vielleicht haben Sie Ihren Beutel vergessen, darf ich Ihnen meinen geben? Ganz fürchterlich, ich bin so. Ich möchte nicht so sein, aber ich bin nicht cool genug, um das zu tolerieren. Und neulich habe ich jemanden angesprochen hier im Kiez und habe gesagt, Sie haben wahrscheinlich Ihren Beutel vergessen. Und hat er gesagt, nee, halt nicht. Und ich sagte, ja, aber Ihr Hund hat da gerade hingekackt. Ja, weiß ich, und? Ein älterer Herr.
Aber da bist du ja nicht strenge Hundebesitzerin, sondern du bist jemand, der sagt, ich finde das gesellschaftlich richtig schöne Scheiße.
Ja, ich will jetzt auch nicht dafür noch so Sympathiepunkte kriegen. Es fällt mir schwer, das zu verstehen. Und vielleicht hast du aus deiner Erfahrung heraus da ein paar andere Antworten drauf. Das sind dann Leute, die sagen, ich habe dann auch gesagt, ja, aber wieso machen sie das denn nicht? Ich zahle Hundesteuer und das muss reichen. So. Ja. Und das ist die Haltung vieler Leute. Und ich denke dann, Leute, wenn ihr selbst mit euren Profilsohlen oder nicht mal in Hundescheiße tretet und dann nach Haus kommt und das Ganze in eurer Wohnung, es ist doch für niemanden gut. Warum also? Was hast du denn noch für Antworten, die vielleicht einleuchten könnten?
Also ich bin ja sehr großer Menschenfreund und bin Menschen sehr zugewandt. Ich weiß aber auch, wie Menschen funktionieren. Und dieses Thema funktioniert nur über drastische Strafen. Hm. Also das ist auch ein Thema, was mich total nervt. Das ist, ich meine, das kennt ja jeder. Jeder hat doch mal, du bist als Fußgänger schon mal über die rote Ampel gehuscht. Stimmt. So, das hat ja jeder schon mal gemacht. Wüsstest du, wenn du das zu Fuß machst, darfst du 3 Jahre kein Auto fahren. Du würdest nie mehr über eine rote Ampel gehen. Jetzt bin ich kein Freund davon, dass man Menschen so drastisch sanktioniert. Aber beim Thema Hundekot, mal dir mal aus, der nicht weggeräumte Köttel würde bedeuten, 1 Monatsgehalt an guten Zweck spenden. Das wäre doch spannend.
Denn das wäre super, aber mir leuchtet nicht ein, das ist ja nicht abstrakt. Es ist ja nicht so, dass sich Leute nicht vorstellen können, warum sie das machen sollen, sondern sie treten ja selbst in Scheiße. Mhm. Deswegen verstehe ich es nicht. Also sie haben jeder und jede hat das schon erlebt. Zu Hause, du denkst, was ist hier los? Warum stehen? Oh nein, ach, blöd. Ja. Also die wissen ja, was das für ein Kack ist.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ein gesundes Maß an Ignoranz, zu sagen, ja, ist mir doch scheißegal. Und erst recht ist es mir egal, dass mich jemand gängelt. Und dieses törichte Argument, ich zahle Hundesteuer und deshalb kann ich da meinen Hund in den Kack messen? Also ich glaube, das ist einfach nur sehr kleingeistig, mehr ist es nicht. Ich würde da gar nicht was Tiefes suchen.
Okay, gut. Also ich weiß, dass die Zeit rennt und ich habe jetzt hier einfach diese Chance, dir so ein paar Fragen zu stellen. Ich hau die jetzt mal raus. Wie kann man Kinder zum Beispiel an Hunde heranführen? Denn das sehe ich zum Beispiel sehr häufig in Berlin. Es gibt entweder zu viel Angst oder oft auch eine zu unvorsichtige Herangehensweise. Distanzlosigkeit, was kleine Kinder auch angeht. Also ich bin eigentlich um jedes Kind glücklich, das nicht schreit und sofort so einen Bogen macht, was hier häufig passiert. Aber wenn ein Kind dann zu schnell auf meinen jetzt gerade mal kniehohen Hund, das ist nicht wild, aber versuche ich auch oft zu sagen, hier, nee, lass mal, und der will jetzt gerade nicht, der Hund geht dann weg, höflich, und das Kind geht in der Regel hinterher. Auch das kennst du. Mhm. Was kannst du Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern sagen, die auch Familie haben, die auch Kinder zu Besuch haben oder eigene, wie man das am besten machen sollte?
Also profan auf den Alltag bezogen hilft erstmal ein gut erzogener Hund. Denn wenn ich Einfluss auf meinen Hund nehmen kann, habe ich die Situation immer unter Kontrolle.
Was ist ein gut erzogener Hund?
Na, wenn ich zum Beispiel seine Bewegung steuern kann. Also wenn ich jetzt merke, da rennt gerade ein Kind auf Emma zu und ich kann ihr aber sagen, komm jetzt mal zu mir, ist die Situation sofort entschärft.
Zu dem Hund und der kommt dann auch, genau.
Genau, Emma, ich rufe Emma, sie kommt zu mir und dann kann ich ja schon mal erklären und sagen, guck mal. Aus dem, aber oder ich kann Emma auch mal darum bitten, eine lange Zeit an einer Stelle zu bleiben, ohne wegzulaufen. Weil wenn ich von einem Kind erwarte, lass den Hund in Ruhe, muss ich auch erwarten können, dass der Hund das Kind in Ruhe lässt.
Richtig.
Ich würde es aber viel weiter spinnen. Ich verstehe nicht, warum das Thema Hund kein Unterrichtsfach in der Grundschule und Kindergarten ist. Ich war mit Mina, mit meiner ersten Hündin, in über 200 Schulen und habe den Kindern dort erklärt, wie funktionieren Hunde und woran kannst du als Kind erkennen, hier geht eine ernste Gefahr aus und hier ist überhaupt nichts los. Und die Kinder fanden es immer toll. Und es ist wirklich mit 2-3 Schulstunden ist es ja schon abgearbeitet. Mhm. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass die Experten werden, sondern dass die einfach so ein Grundverständnis dafür entwickeln. In der Schweiz zum Beispiel war das jahrelang so, dass in den meisten Kantonen in der Grundschule das Thema Hund Thema war. Und warum ich das so wichtig finde, ist, weil es ja eine ganz reale gesellschaftliche Bedrohung sein kann. Ein Hund kann wirklich gefährlich sein. Und wir bringen doch den Kindern auch bei, wie man über die Straße geht, wie man Fahrrad fährt. Warum denen nicht erklären? Schau mal, das kannst du tun, damit es nicht gefährlich ist und hier bringst du dich in Gefahr.
Also man soll, das habe ich auch gelesen, ich glaube auch bei dir, zum Beispiel mit einem Hund keine Zerrspiele veranstalten, ne? Dass ein Hund nicht im Zweifel spürt, dass er dem Kind überlegen ist.
Ja, mit einem Kind auf gar keinen Fall. Und grundlegend in den ersten 1-2 Lebensjahren sollte ein Hund nicht das Bewusstsein für Kraft haben. Weil wenn eine einjährige Bordeaux-Dogge schon weiß, ich zieh da mal kräftig dran, da liegen Herrchen und Frauchen auf dem Boden, dann ist das natürlich blöd, weil er das auch einsetzen lernt. Wenn aber mit dir und deinem Hund alles in Ordnung ist und wenn ich mit Emma jetzt hier ein Zerrspiel mache und ich sag dir aus, ist das ja beendet. Also da sehe ich kein Problem. Aber mit Kindern darf es eben nie so sein. Also ein Hund muss immer lernen, was ein Kind anfasst, kann dir jetzt nicht mehr gehören. Also was ein Kind berührt, ein Erwachsener berührt, ist erstmal nein.
Und es muss einen Rückzugsort für diesen Hund geben, der auch für das Kind dann tabu ist. Ne? Auch sowas muss man respektieren, oder?
Total. Und deshalb rate ich ja den Familien mit Kindern immer, dass es auch wieder auf beiderseitigen Vereinbarungen beruht, nämlich zu sagen, der Hund geht nicht ins Kinderzimmer. Und das Kind geht nicht in den Hundekorb.
Aha.
Weil das Kind dann auch sofort versteht, ach guck mal, hier kann ich mein Spielzeug auch rumliegen lassen und der Hund sabbert es nicht an und macht es kaputt, weil er darf hier einfach nicht rein. Das ist für Kinder dann sofort logisch. Und ich höre das oft von Familien, die ganz kleine Kinder haben, im Krabbelalter. Ja, aber ich kann doch nicht vermeiden, dass der Hund mal da belästigt wird. Und dann sage ich aber, Leute, wenn ihr ein offenes Kaminfeuer habt, da achtet ihr doch auch darauf, dass das Kind nicht da reinkrabbelt. Und ich finde sehr wohl, dass Eltern in der Verantwortung sind, dafür Sorge zu tragen, dass der Hund nicht genervt wird. Ganz logisch.
Okay. So, dann gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, die dann sowas sagen wie ein einigermaßen plietscher Hund hat unter Umständen die Intelligenz eines 2- bis 3-jährigen Kindes, kennt also auch eine ganze Reihe von Begriffen. Also das werden die meisten Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer kennen, dass man sich echt manchmal wundert, was Hunde so alles checken und was sie so alles schnallen. Nichtsdestotrotz hat es auch vieles mit der Stimme sicherlich zu tun. Ne? Also man sieht das häufiger mal, dass Leute sagen, nein, das sollst du aber nicht machen, hörst du auf damit? Deswegen hatte ich das vorhin auch in unserem Intro so, kommst du jetzt mal her? Nein, kommst du jetzt? So, der Hund hört ja nicht, kommst du jetzt mal her, sondern na. So ähnlich wie, hier ist ein Leberwurstbrot.
Ja, voll.
Also wie müssen wir mit Hunden reden?
Naja, eigentlich braucht der Hund akustische Signale gar nicht. Also sprechen ist eigentlich für Hunde gar nicht so wichtig. Denn die Kommunikation von Hund zu Hund, also eine artspezifische Kommunikation, läuft ja in 98% der Fälle über Körpersprache und Gesichtsmimik ab. Das heißt, bevor ein Hund jault, winselt, knurrt, bellt, hat er Dutzende andere Signale gesandt. Für uns ist natürlich die verbale Sprache so gewöhnt im Grunde. Und deshalb versuche ich den Leuten immer beizubringen, kurze, sehr einfache Signale zu verwenden, damit die Menschen sich nicht vertun können. Du kannst deinem Hund natürlich auch beibringen, sei bitte so lieb zu mir und leg dich hin. Für Platz wäre völlig in Ordnung. Aber überleg mal, wie viele Fehlerquellen das hat. Allein schon von der Intonation, wann gehe ich hoch und runter mit der Stimme. Für den Hund wäre das wirklich in Ordnung, das so zu lernen.
Einfach Platz.
Ja,
oder eben diesen Satz, wenn er weiß, was er dann machen muss.
Genau, aber interessant ist, dass du sofort in der Sprache streng wirst. Platz, das ist gar nicht angesagt, spielt überhaupt keine Rolle. Also du könntest jetzt auch 50 verschiedene Pfeiftöne erzeugen.
Ja.
Es hat nichts mit, ich werde streng zu tun.
Nein, ich meine, das müssen Sie sich jetzt auch bitte vergegenwärtigen. Hier ist jetzt heute der Hundeaufseher des Landes zu Gast. Und wer mich kennt, ich habe damals mir eine Hundetrainerin geholt. Und das ist, glaube ich, eine extrem gute Investition. Auch für Leute, die glauben, dass sie das alles schon wissen und so weiter. Denn es geht ja eben schon, wie du sagst, die hat mir beigebracht, dass ich dem Hund so eine Rückversicherung gebe, wenn er sich zu mir umdreht. Dass es ganz wichtig ist, dass mein Hund guckt, was mache ich, was will ich von ihm, wo stehe ich, dann begreift er auch, auch, was er selbst tun soll. Mhm. Das ist total aufgegangen.
Ja, und ich meine, grundlegend höre ich das ja immer, dass Leute sagen, ich habe seit 30 Jahren Hunde, ich kenne mich aus. Mhm. Ja, aber entschuldige mal eben, ich esse seit 30 Jahren Brötchen, aber ich kann die nicht backen, das ist Quatsch. Also das heißt, sich auch mal Hilfe im Vorfeld zu holen und zu sagen, lass uns ein paar Spielregeln nur vereinbaren, plus jeder Hund ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also meine erste Hündin Mina, das war die Genügsamkeit in Person und die war auch richtig blöd. Also die hätte ein Erdbeben erst gemerkt, wenn der Sackfutter in die Spalte gerutscht wäre. Die hat gar nichts geschnallt. Ein angenehmer Hund, total einfach zu handeln. Super, also der Top-Familienhund. Und die Hündin, die ich jetzt habe, Emma, ein hochsensibler Hund, der alles sofort, jede Kleinigkeit registriert, die auch wissen will, worum es hier geht, ein viel höheres Aggressionspotenzial hat und so weiter. Mit der muss ich völlig anders zusammenleben als mit der ersten Hündin.
Zwei Fragen noch zum Thema Hund, dann sind wir durch. Wo sollte man Hunde kaufen? Also es gibt diesen, ich will jetzt nicht das Nachbarland bashen, aber es gibt hier gerade in Berlin viele polnische Hunde, die angeboten werden. Ich weiß, dass es da auch viele Vermehrer gibt, ja, die auch in also Parkplätzen, an Autobahnen, in Kofferräumen, also das kennst du alles. Das sind irgendwie fürchterliche Szenen. Oft sehr, sehr kranke Hunde, die dann auch verkauft werden mit teilweise gefälschten Impfpässen. Das ist ja sowieso das Wort der Stunde. Aber jeden Züchter nun, jede Züchterin zu unterstützen, ist auch ein bisschen komisch. Also wo sollte man seine Hunde herholen?
Also ich habe eine sehr aufwendige Reportage über illegalen Welpenhandel in Europa gedreht. Und wir haben ganz, ganz tief recherchiert. Wir haben in Ungarn Welpen gechippt und geguckt, wo landen die? Wir konnten die tracken. Und da wird dir heiß und kalt, was da los ist. Also wir reden davon, dass aktuell in Europa etwa 1 Million illegal gezüchtet und verbreitete Welpen unterwegs sind jährlich. Und wir reden davon, 200.000 landen in Deutschland. Und die landen dann in Kleinanzeigenportalen bei eBay und Deine Tierwelt und was es alles gibt. Aber die landen leider auch in deutschen Zoohandeln. Also die kannst du dann im Geschäft kaufen. Wirklich, es ist Wahnsinn. Man darf keinen Hund bei eBay kaufen, man darf keinen Hund auf dem Parkplatz kaufen, nicht im Zoohandel kaufen. Aber es muss auch nicht immer der High-End Züchter sein, der beim VDH organisiert ist. Ich kann wirklich nur sagen, die Tierheime sind voll von tollen Hunden und es gibt so viele ganz seriöse Tierschutzvereine, die Secondhand-Hunde vermitteln und die wirklich das Herz so am rechten Fleck haben. Und
wo kann man denn herausfinden, was das für Stellen sind, an die man sich da wendet am besten? Und nicht jeder und nicht jede traut sich ja zu, einen Hund aus dem Tierheim zu holen, wenn man weiß, naja, was haben die Hunde schon erlebt? Das ist ja manchmal mehr Arbeit als mit einem jungen Hund.
Ja, aber auch nur manchmal. Denn statistisch gesehen ist es so, wenn du einen Hund aus der absolut tollsten Zucht holst und nach 5 Jahren gucken wir mal, wo steht ihr? Haben die Leute statistisch dieselben Probleme, als hätten sie mit verbundenen Augen einen Hund aus dem Tierheim geholt. Also dieser Gedanke, oh, ich habe den von Anfang an, ich mache alles richtig, das entspricht leider nicht der Realität. Aber ein ganz banales Kriterium ist, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ich hätte gern einen Hund und ich würde den auch gerne beim ersten Termin mitnehmen.
Und die sagen ja, dann ist es falsch.
Dann sofort weg.
Aber das ist bei mir zum Beispiel auch so gewesen, dass der mir suggeriert hat, nee, ich möchte erst mal sehen, wie sie wohnen. Das erschien mir sehr, sehr seriös, ne? Also der kam erst mal hier in diese Wohnung und hat dann den Hund da gelassen und gesagt, hier, wenn Sie sich umentscheiden, dann rufen Sie mich morgen an. Und schon kaum war der aus der Tür, war die Nummer plötzlich nicht mehr vergeben und der Impfpass war gefälscht. Ganz also klassisch. Ich hatte einfach Glück, dass ich kein krankes Tier gekriegt habe. Wie also finde ich seriöse Stellen, an die ich mich wenden kann?
Also ganz klar, immer wird ein Personalausweis ausgetauscht. Also wenn er nicht bereit ist, in einen Kaufvertrag mir seinen Personalausweis zu zeigen, ist das Ding schon tot. Damit kann ich schon ganz viel schaffen. Also dass ich gucke, okay, diese Person steht wirklich vor mir, das ist wirklich der Personalausweis. Ich darf ein Foto davon machen, wir machen einen Kaufvertrag, der wirklich auch ganz klar definiert ist. Wenn das schon alles nicht möglich ist, dann bist du raus.
Und dann ist da dieses kleine, süße Muckilein. Und das ist 8 Wochen alt, wenn es Glück hat. Oder vielleicht auch nur 6. Und so früh von der Mutter weg und so. Und
das dann, kleine, süße Muckilein.
Ja, und dann ist die Familie schon verliebt.
Ja, ja, aber das kleine, süße Muckilein, was ich unseriös kaufe, führt dazu, dass weitere 30 von diesen kleinen, süßen Muckileins unter widerwärtigsten Bedingungen. Wir sind nach Ungarn gefahren, haben da ein Jahr lang Informanten eingeschleust und wir sind da hingefahren, du kannst dir das nicht vorstellen. Wir reden von Mafia, wir reden nicht von, da wird so zufällig ein bisschen gezüchtet, sondern da geht's mal so richtig zur Sache. Das ist in Europa, wenn wir kriminelle Machenschaften sehen, der drittgrößte Umsatzzweig.
Ach.
Der Welpenhandel ist der drittgrößte Umsatzzweig. Also erst kommen Drogen und Waffen, dann kommen die Welpen und dann erst kommt Prostitution. Wo du denkst, das ist doch nicht euer Ernst. Weil inzwischen sind die Welpen alle teuer. Das Verrückte ist, dass es natürlich ein Riesengeschäftsfeld ist. Das ist mafiös strukturiert, quer durch Europa. Und wir reden darum, wenn wir mal so Umsatzzahlen reden, dass der Welpenhandel schon an Stelle 3 ist. Also Drogen, Waffen, Welpen und dann erst Prostitution. Ja. Wo du denkst, wo kommt das ganze Geld her? Die Welpen sind teuer inzwischen. Früher hast du einen illegal gezüchteten Welpen schon am Preis erkannt. Der kostete ein Fünftel von einem seriös gezüchteten. Heute sind sie teilweise teurer.
Und werden auch getötet, wenn sie ein bestimmtes Alter, wenn sie überhaupt so weit kommen. Also viele sterben ja auch schon auf dem Weg dahin. Aber es ist ja auch so, wenn ein Hund dann, weiß ich nicht, 3 Monate alt ist oder 4 Monate und möglicherweise nicht mehr so niedlich, dann werden die ja auch knallhart getötet und die...
Wenn sie Glück haben, werden sie lebend in einen Schredderer geworfen.
Ei Gott!
Und wenn sie Pech haben, werden sie einfach verhungern und verdursten.
Oh,
das ist die Realität. Und die Muttertiere, die haben es noch schlimmer. Denn da reden wir von Muttertieren, die 10 Jahre lang in einem Bretterverschlag ohne Tageslicht leben und die am Ende, wenn sie nicht mehr produzieren können, einfach dort zurückgelassen werden. Also das muss man sich bitte vor Augen halten, wenn du einen Welpen kaufst und du informierst dich nicht seriös, wirst du genau dieses Geschäft unterstützen.
Ein letztes Mal muss ich noch, ich habe es noch nicht geschnallt, wie erfahre ich, wie ich mich seriös informiere? Also mal abgesehen davon, dass ich einen Personalausweis beim Kauf, wenn es letztendlich dazu kommt, erwarte. Also ein Tierschutzbund kann mir schon weiterhelfen.
Total.
Und mehr.
Der Tierschutzbund, da kann man auf die Seite gehen, man kann zum VDH gehen, Verband fürs Deutsche Hundewesen, und wenn ich den Menschen dort zu Hause nicht besuchen darf, weil ganz oft sagen die ja, kommen Sie mich besuchen, aber rufen Sie mich an, ich komme mit dem Welpen schon mal runter. Ah. Dann geben die so gefakte Adressen an. Auch das haben wir ja in der Reportage gezeigt. Haben 2, 3 von denen auch mal festnehmen lassen mit der Polizei, um zu zeigen, guck mal, so sieht das aus. Also wenn ich nicht zu den Leuten nach Hause darf, ist es schon nicht mehr seriös.
Wir hören jetzt Marius Müller-Westernhagen. Geiler ist schon. Wir hören es einfach, okay?
Ja.
Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frauen, ich brauche kein Ferrari, kein Baden mit Schaum. Ich brauche auch kein Schloss und keinen Sonnenschein, ich muss auch kein Rock'n'Rollstar sein. Ich brauche kein Whisky und kein Kokain, aber geil ist schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben, in einem Zimmer mit nem Klo überm Hof und ner Menge Kummer. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien, wenn deine Mutter mich schimpft, schuld sei ich allein. Es mag mir nichts aus, wieder arbeitslos, aber geiler wär's schon, wir hätten viel Moos. Glaub an mich, Schatz, wenn ich in die Seiten dresche, ich sing den Blues und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld, ich schreib einen Hit. Und wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit. Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, kann uns mal. Verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann's mal. Trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann's mal.
Martin Rütter ist heute hier zu Gast. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht vorstellen. Er ist Entertainer, er ist Unterhalter, er ist Unternehmer und der Landeshunde-Profi. Ach Gott, sag mal, du hast so viele Fernsehformate. Das ist irre viel. Der Hunde-Profi, der VIP-Hunde-Profi, die Unvermittelbaren. Mhm. Da sagt der Name wahrscheinlich schon, worum es geht.
Ja, wir haben tatsächlich einen Aufruf gestartet und gesagt, wir möchten die 10 unvermittelbarsten Hunde Deutschlands, die also lange in Tierheimen sitzen oder wo die Tierheimbetreiber sagen, mit der Geschichte werden wir wahrscheinlich niemanden finden für diesen Hund, denen wollen wir eine Chance geben. Und das hat auch meistens geklappt. Es aber wird ein hochemotionales Format. Also da sind so schöne Geschichten dabei. Wir haben ängstliche Hunde, wir haben ganz aggressive Hunde, wir haben aber auch so teilweise einfach nur behinderte Hunde, wo du sagst, die nimmt keiner, weil die einfach nicht schön aussehen. Aber das ist wirklich zauberhaft geworden.
Und bei diesen Hunden, die vielleicht ein anderes Verhalten aufweisen, die ängstlich sind oder aggressiv oder vermeintlich aggressiv, geht es da schon auch darum zuzusehen, wie du den Hund irgendwie, wie du ihn sozialisierst oder wie du ihn ruhig machst? Also kann man sich da was abgucken?
Ja, das ja immer, aber die Herausforderung bei diesem Format war, erstmal Leute dafür zu finden. Also ich habe einen Aufruf bei Facebook und Instagram und das hören mal ganz entspannt 2 Millionen Leute, wenn ich einen Aufruf mache.
Wie hier heute, hier ja auch.
Hier sind es, glaube ich, 6 bis 9 Millionen immer regelmäßig. Also es geht jetzt nicht um Kokettieren mit Zahlen, sondern es geht darum, viele Menschen sehen das und wir haben teilweise für die Hunde, die wir aufgerufen haben, nicht eine menschliche Bewerbung gehabt. Also daran siehst du, dass das alles nicht so ganz einfach war. Und wofür ich sehr dankbar bin, dass der Sender auch die Realität zeigt. Das heißt, wir haben auch von 10 Fällen 2, die wieder zurückgegangen sind, weil die Menschen gesagt haben, okay, das schaffen wir doch nicht. Weil das ist wirklich die Realität. Das heißt nicht, dass wir bei den Hunden nicht dranbleiben, aber das ist ein sehr reales Format und wir werden wirklich zauberhafte Bilder haben, wirklich ganz, ganz rührende Geschichten.
So, jetzt noch ein Aufruf zum Ahrtal, auch wenn es nicht viel Zeit mehr gibt, die wir noch haben.
Ja, ich will nur sagen, ich habe ja auch dort, also ich habe letztes Jahr so viele sehr emotionale, sehr schwere Themen gemacht. Ja. Das hat mich auch 21 echt ein bisschen gebrezelt so, ne? Also ich hatte wirklich, am Ende des Jahres ging mir auch die Puste aus, habe ich so noch nie gehabt. Aber wir haben dort gedreht und wir haben die Katastrophe im Ahrtal aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben, nämlich aus der Perspektive der Hilfsbereitschaft. Natürlich ist das alles wirklich dramatisch, was da passiert ist, aber diese Welle der Hilfsbereitschaft, das hat mich überrollt. Also wie viele Menschen da hingefahren sind, jeden Tag hunderte Menschen aus ganz Deutschland sind da hingefahren und haben ganz banale Sachen gemacht wie Schlamm von A nach B zu transportieren. Aber es ist jetzt da wirklich auch ein Dorf entstanden. Da gibt's einen Helfer-Shuttle, da wirst von A nach B gefahren. Es gibt da selbstgebaute Versorgungszelte, die wie ein Baumarkt sind, wo du als Anwohner Schrauben gratis kriegst und solche Sachen. Aber trotzdem habe ich wirklich sehr harte Geschichten da erlebt. Also ich habe mit vielen Menschen da gesprochen und wenn du mit Menschen sprichst, die alles verloren haben und mit Menschen sprichst, die zugucken mussten, wie Angehörige ertrinken, dann ist es wirklich, relativiert natürlich vieles für dein eigenes Leben, weil du erstmal feststellst, du selber hast gar keine Sorgen. Das ist Punkt 1, aber Punkt 2 ist, die große Angst im Ahrtal ist, dass die Menschen sie vergessen werden. Denn der Wiederaufbau wird mindestens 10 Jahre gehen und das Ahrtal braucht wirklich dauerhaft die Unterstützung. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder darauf hinweisen möchte, weil es einfach eben noch lange nicht vorbei ist.
So, das war's, Martin. Es gäbe noch so viele Fragen, die ich dir jetzt einfach alle privat stelle, du Armer. Wir hören auf mit Wolfgang Niedecken. Alles relativ. Gibt's dazu noch ein Stichwort von dir?
Ja, 2 Stichwörter. Ich, das ist so ein Lied, was mich sehr, sehr schnell zum Weinen bringt. Es geht ja in dem Lied darum, dass wenn man jung ist, nichts relativ ist. Alles ist so, boah, hat in dem Moment Gewicht und das ist das Wichtigste überhaupt. Und er beschreibt in dem Lied, dass er ja älter wird und viele Dinge relativiert. Aber es geht in dem Lied, da gibt es so einen Schlüsselsatz, wo er sagt, dass seine Mutter ihm schon beigebracht hat, Junge, du musst gar nichts im Leben, nur glücklich sein.
Wow, okay, vielen Dank.
Gerne.
Für die Geschichten, für die Tipps, für die Inspiration, für die grauenvolle Wahrheit, die ja auch kurz mal eine Rolle gespielt hat. Und weiterhin so viel Spaß und so viel Feuer bei all dem, was du machst.
Danke ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Der blonde Junge, Patience war behütet und verwöhnt. Im sechsten Jahr am Krieg gebrochen, Wort noch verjöhnt. Sie schwimmt zu Lure, anzuteste, unschuldig, kindlich und naiv. Ja, auf keinen Einstein damals war nichts relativ.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.